Genau. Also steigen wir in unseren ersten Themenblock ein. Wie angekündigt geht es um Israel und die Vorkommnisse in internationalen Gewässern. Am 31. Mai sind 6 Schiffe des Free Gaza Movements in internationalen Gewässern gestoppt worden. 10.000 Tonnen Hilfsgüter waren an Bord, die in den Gazastreifen verbracht werden sollten. Das Schiff wurde quasi geentert. Die Schiffe wurden gestoppt durch die israelische Armee. 9 Tote auf Seiten der Aktivisten und 7 verletzte israelische Soldaten lassen sich verzeichnen. Es ging danach eine ziemliche Debatte in Medien los, wahrscheinlich nicht nur in Medien, sondern an jedem Stammtisch, in jeder Ecke quasi. Es gab quasi einen internationalen Aufschrei und so der Tenor der Bewertung der Sache verlaufen so zwischen, es war unverhältnismäßig, es war Mord und sogar von Kriegsverbrechen wird jetzt teilweise gesprochen, auch von deutschen Politikern. Wir haben Anton hier im Studio und wollen eben über diesen Sachverhalt, aber auch über Reaktionen, insbesondere über Stimmung in der Linken in Deutschland sprechen. Und ich würde zuerst mit der Frage einstellen, wie bewertest du denn den eigentlichen Sachverhalt? Was ist dort passiert in diesen internationalen Gewässern? Lässt sich wirklich von Kriegsverbrechen sprechen, die Israel dort begangen hat?
Okay, hallo erstmal. Zuerst müsste man vielleicht dazu ganz kurz was zu der Situation in Israel und Gaza sagen. Also es gibt eben, der Gazastreifen wird eben von Israel blockiert, beziehungsweise gesperrt. Es geht hauptsächlich darum, die Hamas, die 2007, glaube ich, die Regierung übernommen hat dort, oder beziehungsweise dort seit dort reagiert, ihr Agieren unmöglich zu machen, vor allen Dingen ihre militärische Aufrüstung. Sie wird als terroristische Organisation verboten, deren Hauptziel es ist, den israelischen Staat zu vernichten. Gleichwohl muss man sagen, dass Israel die Aufgabe hat und auch erfüllt bisher, den Gazastreifen mit den lebensnotwendigen Mitteln zu versorgen für die Bevölkerung, allerdings eben zum Beispiel keine Aufbaustoffe liefert, damit eben Infrastruktur für Militär der Hamas nicht zur Verfügung steht. Dann zu der Gaza-Flotte muss man sagen, es ist diese Free Gaza-Organisation ist hauptsächlich geleitet von der IHH, das ist eine islamisch-türkische Hilfsorganisation. Die hat eben diese 6 Schiffe da, eigentlich ursprünglich 8, bereitgestellt. Und das primäre Ziel war es eben, die Gaza-Blockade zu durchbrechen auf dem Seeweg. Es war primär das Ziel, ein Statement gegen den israelischen Staat, der dort eben diese Blockade aufrechterhält, zu stellen. Und erst in zweiter Linie diese Hilfsorganisation. Das sieht man vor allen Dingen daran, dass sie es mehrfach ausgeschlagen haben, diese Hilfsgüter auf dem Landweg durch Israel nach Gaza zu bringen, was täglich da sowieso passiert. Interessant ist auch, dass es ursprünglich 8 Schiffe waren, von denen 2 nicht an der Tour teilgenommen haben, nachdem Israel mehrfach aufgefordert hatte, diese Tour zu unterlassen. Es waren Südzypern-Schiffe, die dann eingelenkt haben auf die israelischen Aufforderungen hin. Und die 6 anderen Schiffe sind dann aus dem illegal türkisch besetzten Nordzypern gestartet und sind dann an dem Morgen des 31. mehrfach aufgefordert worden, sich zu identifizieren bzw. die Fahrt zu unterbrechen. Dem sind sie nicht nachgekommen, deswegen hat das israelische Militär anscheinend, das ist meine Annahme, entschieden, die Schiffe aufzubringen und in den Hafen zu bringen. Sie haben anscheinend nicht damit gerechnet, was dort auf sie warten würde. So kann man einem Artikel, der in der Jungle World veröffentlicht wurde, von Ulrich W. Sam entnehmen, der die Interviews mit den israelischen Soldaten schon bereits ausgewertet hat, dass sie nicht mit dieser Gegenwehr gerechnet hatten. Sie hatten damit gerechnet, bespuckt zu werden, beleidigt zu werden etc. Als sie aber auf das Schiff kamen, wurden sie umgehend mit Waffen angegriffen. Es kam zu diesen Übergriffen und angeblich gab es auch immer wieder die Aufforderung, das kann man aber von unserer Seite aus nicht beurteilen, das würde ich mir auch nicht anmaßen wollen, gab es immer wieder die Aufforderung, nicht zu schießen von den Seiten des israelischen Militärs. Tatsache ist, dass sie am Ende dann doch geschossen haben, dass es aber auch angeschossene israelische Soldaten gibt, einen mit Bauchschuss, einen mit Knieschuss, also es steht wirklich in Frage, was dort abgelaufen ist. Was ganz besonders wichtig ist, ist, dass die mediale Reaktion darauf wirklich krass einseitig stattfindet. Nämlich dahin, dass sämtliche Beiträge, die zur Aufklärung da gebracht werden, von vornherein als rein Israel, also auf eine israelische Seite Verteidigungs technisch interpretiert werden. Es wird immer behauptet, es wären nur Teilausschnitte. Und es wird immer davon gesprochen, dass es ein willkürlich militärischer Akt war, der so nicht rechtmäßig gewesen wäre. Und auch zu dieser Rechtmäßigkeit müsste man vielleicht noch was sagen, aber vielleicht machen wir das später. Oder? Also man kann zum Beispiel davon sprechen, dass immer dieser Vorwurf des Kriegsverbrechens beziehungsweise so eine Verletzung der Menschenrechte stattgefunden hat. Auch da ist es angeraten, sich mal mit den internationalen Menschenrechten auseinanderzusetzen, die nämlich genau diesen Fall berechtigen. Es gibt, da gibt es jetzt zwei Punkte, auf die man hinweisen muss. Einmal müssen solche Schiffe sich, wenn sie aufgefordert werden, immer identifizieren und müssen ihre Fahrt unterbrechen, damit sie nachweisen, dass sie wirklich eine rein humanitäre Mission haben. Dem sind sie nicht nachgekommen. Und wenn solche Schiffe einen militärischen Bereich, eine militärische Blockade durchbrechen wollen, dann ist auch eine militärische Gegenaktion gerechtfertigt. Das ist in Punkt 47 und auch in Punkt 97 explizit geregelt, der internationalen Menschenrechtsordnung. Und was man vielleicht noch hinzufügen muss, ist auch die Tatsache, dass... das habe ich jetzt leider vergessen.
Ja, das war ja schon relativ erkenntnisreich. Du kannst ja noch mal überlegen. Zwei Aspekte führe ich jetzt einfach mal an. Wie zu lesen war, hat Israel, nachdem die Schiffsbesatzungen sozusagen verbracht wurden, erstmal unter Arrest gestellt wurden, nachdem die ganze Sache sozusagen abgeflaut oder aufgefangen wurde, versucht die Transporte, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu verbringen. Das wurde unterbunden von der Hamas. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, der gefangen genommene israelische Soldat, Shalit, da wurde auch im Vorfeld schon gebeten, dass im Zuge dieser Hilfsmission ja auch er bedacht werden könnte mit einem Paket mit Lebensmitteln und Briefen. Das wurde abgelehnt von Free Gaza. Das wirft natürlich ein echt schlechtes Licht, unterstützt auch deine These, dass es eine Provokation war oder eine ganz andere Intention war. Nun sind aber auch Organisationen wie die IPPNW, Ärzte gegen Atomkrieg oder Pax Christi dabei. Es waren jetzt alle sechs Schiffe sozusagen von ideologisch aufgeladenen Islamistenfreunden, sage ich jetzt mal provokativ, besetzt. Wie kannst du das einschätzen, wie da die Interessenlage auf den Schiffen vielleicht war?
Also umfassend für die 600 Passagiere kann ich das nicht machen. Allerdings kann man beispielsweise der ganzen Geschichte, die vorher abgelaufen ist, wenn Israel auffordert, quasi das Ganze auf einem diplomatischen Weg zu lösen, diese Tour nicht anzutreten und sie wird trotzdem angetreten, kann man schon sehen, dass da Bereitschaft ist, quasi die Souveränität des israelischen Staates, die aus international anerkannten Verträgen wie dem Osloer Vertrag resultieren, dass da Bereitschaft ist, die in Frage zu stellen. Jetzt kann man darüber streiten, ob das ein legitimes Vorgehen ist. Die Frage ist, was bedeutet es, dann sich nicht bewusst zu sein, was man dort tut? Also was bedeutet es, dort nur als Tourist oder als Journalist anwesend zu sein und darüber berichten zu wollen? Und man ist ja auch nur im Interesse angeblich der Gaza-Bevölkerung da. Wenn aber gleichzeitig immer wieder betont wird von allen, dass es hauptsächlich um diesen Bruch, um diese Kritik an Israel geht. Und auch Norman Pecht, der gestern Abend das Interview in der Tagesschau gegeben hat, hat darauf hingewiesen, dass zwar alle unterschrieben haben, dass es keine Waffen und keine Munition geben würde, aber dieses Zurückrudern, also dieses Berufen auf diese Unterschriften zeugen schon davon, dass man, also man sagt ja gar nicht, dass es nicht so gewesen ist, sondern man sagt nur, es war von vornherein eigentlich klar, dass es nicht so sein sollte. Und das, finde ich, ist schon recht klar. Und auch diese Schriften darüber, dass es da Palästinenser, also pro-palästinensische Personen gab, die das als Märtyrium verstanden haben, die wussten, dass sie dort in den Tod fahren würden oder die davon ausgingen, wo es quasi auch im Gazastreifen von Hamas-Mitgliedern schon vorher so eine Art Feierrede dafür gab, dass dort Menschen bereit sind, sich für das politische Anliegen der Bevölkerung beziehungsweise eigentlich ja eher der Hamas in den Tod zu stürzen. Also solche Sachen, die sind nicht unbekannt gewesen, und wer da dann immer noch mitfährt, der ist in meinen Augen im höchsten Maße zu kritisieren, legt überhaupt kein reflektiertes Verhalten an den Tag und kann sich auch nicht darauf zurückberufen, dass das eine humanitäre Aktion in ihrer Reinform gewesen sei.
Aber kann man irgendwie sagen, oder ist klar, wie die im Vorfeld, sagen wir mal, dieser Aktion, die Diskussion untereinander verlief, zwischen den Gruppen, ob es da eine gab? Also ich glaube, eine große Person, die immer wieder gebracht wurde, war halt Henning Mankell, der sonst halt irgendwie Krimis schreibt. Also wie es überhaupt dazu kommt, dass zum Beispiel eben solche, Personen des öffentlichen Lebens, sage ich mal, mit auf diese Schiffe gekommen sind, bei dieser Aktion dabei waren?
Also diese Personen spielen natürlich auch noch eine ganz spannende Rolle, weil es sind Personen des öffentlichen Lebens, die durch ihre Anhängerschaft oder beziehungsweise durch ihre Fans ja auch eine besondere, sag ich mal, Interpretationsmacht haben. Und diese Personen haben sich auch im Nachhinein durchgängig israelkritisch geäußert, haben keinerlei Selbstkritik geübt, haben auch keinerlei Selbstkritik eingeräumt, dass sie Kritik an sich zugelassen und haben die ganze Geschichte auch noch auf die Spitze gebracht, wenn sie solche Sachen sagen. Und das hat Henning Mankell explizit in der Pressebesprechung gesagt, dass ein Staat wie Israel nun sein Apartheidsregime gegen den Gazastreifen, und dabei hat er explizit auch den Vergleich zu Südafrika gezogen, beenden werden muss. Die Frage ist, machen sie es freiwillig oder muss Israel dazu gezwungen werden? Das hat er wortwörtlich so nicht gesagt, das ist übertragen. Ich habe das Zitat nicht hier, aber das kann man dem entnehmen.
Vielleicht kannst du kurz, also das haben wir jetzt schon angeschnitten, die internationalen, vielleicht auch nationalen Reaktionen skizzieren, die es auf diesen Vorfall gab. Ich habe es vorher, also in der Anmoderation schon angesprochen, zwischen unverhältnismäßig, was noch das Piesigste ist, über Mord, was hier in Leipzig gern ins Feld geführt wird, oder eben dieser Kriegsverbrechensvorwurf. Die stehen ja im Raum. Wie rezipierst du quasi Presse- und Politiker-Äußerungen zum Thema?
Also ganz problematisch sind dabei die Positionen der Türkei und Griechenlands, die quasi von einem nahezu irreparablen Akt gegen die jeweiligen Staaten sprechen durch Israel, teilweise von kriegerischen Akten sprechen. Deutschland hält sich natürlich auch nicht zurück, solch ein Vorgehen zu verurteilen, macht es zuweilen über die Unverhältnismäßigkeit, öffnet aber auch gerne mal den Blick in seine Sicht auf die Dinge, die in meinem Verhältnis sehr israelkritisch ist, wenn sie sagen, hat ein Massaker stattgefunden, was explizit von Parteimitgliedern der Partei Die Linke stattgefunden hat, die auch zum Teil ja beteiligt waren. Andere Positionen sind dann zum Beispiel die der USA, die zwar gegen zum Beispiel eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls gestimmt haben, die zugleich aber auch betont haben, dass Israel sich ein bisschen zurückhalten müsse, vorsichtig mit der Sache umgehen muss. Und grundsätzlich würde ich aber betonen, dass die mediale Rezeption des Vorfalls und auch der Ausdruck, der auf solchen Demonstrationen, da kann ich jetzt speziell nur für Deutschland sprechen, einer ist, der von Grund auf Israel kritisch ist, und wo es dann im Nachgang bei irgendwelchen Protestaktionen auch dann immer wieder zu antisemitischen Klischees kommt, und dass diese ganze Kritik auch scheinbar, zumindest die in den unteren Ebenen stattfindet, eher ein Abspielen von antisemitischen Ressentiments ist, statt einer reflektierten Kritik oder überhaupt einer fairen Kritik. Und eigentlich sind die Schuldigen schon von vornherein klar gewesen. Von daher kann man auch eigentlich eher von einer Misere für Israel sprechen, oder muss man eigentlich von einer Misere für Israel sprechen. Und nicht umsonst gibt es auch immer wieder die Metapher der Falle, in die Israel da getappt ist, die zum Beispiel von Avi Primor, dem israelischen Botschafter in Deutschland und dem Präsidenten der israelischen Gesellschaft für Außenpolitik in Deutschland, die er in dem Frankfurter Rundschau so positioniert hat.
Mhm. Vielleicht jetzt springen wir mal auf die Leipziger Ebene. Die Woche am Mittwoch fand relativ schnell eine Demonstration statt, veranstaltet durch die SAV, ja. Die Linke SDS, das war es, glaube ich.
Die Gesellschaft für Völkerverständigung,
ganz genau.
Noch als Anmelder.
Ja, kannst du kurz skizzieren, da gab es ja auch Auseinandersetzungen, kannst du so kurz skizzieren, was da passiert ist?
Also in Anbetracht der Zeit machen wir es ganz kurz. Es kam im Rahmen der Demonstration zu einem Übergriff durch Demonstrationsteilnehmer gegen eine Gruppe, die sich mit Israel solidarisierte, die es zum Anlass nahmen, weil in dem Aufruf offen Stellung bezogen wurde, dass jetzt der Zeitpunkt sei, auf Israel Druck zu machen, die Gaza-Blockade aufzuheben, die quasi auch das Unglück Israels dann dafür ihre politischen Ziele genutzt hat und auch andersweitig plumpe Kapitalismuskritik, prosozialistische Kritik übt und eben weit ab von so einer reinen Trauer, Empathie, Demonstration, Protestaktion gegen dieses Unglück oder so steht. Da kam es zu einem Übergriff gegen eine Gruppe, die sich mit Israel solidarisierte. Der war in seiner Gewaltform bisher unüberboten in Bezug auf diese in Bezug auf diese Gaza-Flotte, auf das Aufbringen der Gaza-Flotte und die Proteste. Und es gab keinerlei Distanzierung. Und jetzt müsste man vielleicht kurz hervorheben, was ich daran skandalisieren möchte. Das ist zum einen, die Polizei hat im Vorfeld der Demonstration bereits im Innenstadtbereich Personen erkennungsdienstlich behandelt, die Israel-Fahnen bei sich führten. Sie hat in keinster Weise auf Drohungen, die hervorgebracht wurden, reagiert. Da es wurden Sätze gesagt, wie ich bin hier der Verantwortliche, bin ich eigentlich auch verantwortlich, wenn es Tote gibt. Also im hohen Maße problematisch. Da wurde gelächelt und man würde das Problem später klären, wurden vielen Äußerungen. Es gab im Verlauf der gesamten Demonstration immer wieder Drohungen, die Polizei missachtet hat. Es gab den Versuch, genau diese Drohungen auch, also gegen solche Drohungen vorzugehen. Die Polizei hat immer darauf verwiesen, dass man das im Nachhinein klären könne. Als es zu diesem Übergriff kam, ging die Polizei einseitig gegen die israel-solidarische Gruppe vor, hat diese mit Pfefferspray eingedeckt, hat sie gekesselt und auch erkennungsdienstlich behandelt. Dabei kam es zu 3 Leichtverletzten, um die man sich auch nicht gekümmert hat. Es gab auf dem Augustusplatz dann die Situation, dass dort eine Abschlusskundgebung stattfand, wo es quasi dann wo der Polizeiführer die Israel-Fahne als Bedrohung für die öffentliche Sicherheit erklärt hat, sie vom Augustusplatz verboten hat, die Personen, die sich Israel-solidarisch zeigten, mit einem Platzverweis belegen ließ durch seine Beamten und Beamtinnen und diese dann den Platzverweis auch durchsetzen ließ und die Gruppe abdrängte, während gleichzeitig die Demonstrationsteilnehmer mit einer Fahne des palästinensischen Autonomiegebiets zum Beispiel im Kreis rennen durften und diese schwenken durften und auch wieder Israel-Mörder und so rufen durften. Man muss fairerweise auch sagen, dass es in der Demonstration auch Bemühungen gab, das zu unterbinden. Allerdings immer mit dem Hinweis darauf, man wolle hier eine Demonstration machen und die dürfe nicht gefährdet werden. Es gab keine Form der Distanzierung von solchem Vorgehen. Und da möchte ich nochmal gezielt auf die Tatsache hinweisen, dass die Organisatoren zwar angekündigt hatten, es sei eine friedliche Demonstration, aber als es dann zur Ausschreitung kam, nur darauf bedacht waren, die Demonstration weiterzuführen und immer wieder fragten, ob es denn Interesse sei, die Demonstration unmöglich zu machen, in keiner Form auf dieses gewaltvolle Vorgehen explizit eingegangen sind und auch Personen wie Volker Kühlow, der Stadtverbandsvorsitzende der Linkspartei und auch Georg Meckle, mittlerweile emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Leipzig, haben sich dort beteiligt und auch in keiner Weise sich davon distanziert und in keiner Weise das verurteilt und haben danach noch Beiträge gegen das unverhältnismäßige Vorgehen von Israel geliefert auf diese Abschlusskundgebung. Und das lässt im Maße, stimmt das bedenklich in Bezug auf diesen Vorfall.
Mhm. Also vielleicht auch noch einen Überblick, wie es bundesweit läuft. Man hört ja viel aus Berlin über große anti-israelische, israelkritische Demonstrationen. Was passiert so in der Bundesrepublik?
Also es ist im Zusammenhang mit dem Vorfall am 31. Mai dann zu mehreren Aktionen bundesweit gekommen. Dabei gibt es in Bonn zum Beispiel einen Übergriff von sich als pro-palästinensisch outenden Personen, die ein Starbucks betreten haben und die Kundinnen und Kunden dort aufforderten, an der Demonstration sich zu beteiligen. Etwa eine Viertelstunde eine Aufrufspredigt, die auch von starkem Hass gegenüber Israel geprägt war, hielten. Als diese aufgefordert wurden, von Schülerinnen das Starbucks zu verlassen, bedrohten sie diese Schülerin. Ein Amerikaner wollte sich dazwischenstellen, der als Sportjournalist hier in Deutschland arbeitet. Also davon ist auszugehen, als sie diesen als Amerikaner erkannten an seinem Dialekt, bekam er von hinten einen Schlag auf den Kopf mit einem bisher undefinierten Gegenstand. Dadurch hat er das Bewusstsein verloren, ist dann als schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und da sollte man vielleicht auch noch bemerken, dass das Starbucks-Personal sich aufgrund der Beteiligung des Amerikaners, dass sie ihm die Schuld auch zum Teil zugesprochen hatten und gesagt haben, es wäre nicht nötig, die Polizei zu rufen oder sich da einzumischen. Sie haben auch in keinster Weise versucht, da dieses Auftreten der pro-palästinensischen Personen, die an der Demonstration draußen beteiligt waren, zu verhindern. Gleichzeitig hat es auch in Duisburg eben auf einer Demonstration einen Vorfall gegeben, wo eine Person gesagt hätte, dass auch die Hamas beteiligt wäre an dem Unglück und auch eine Schuld mitträgt. Diese Person wurde mit Gewalt von der Demo entfernt, von Leuten, die auf der Demonstration waren. Also auch dort das Vorgehen gegen kritische Meinungen. Und in Berlin hat es eben dann am 1.6. eine Demonstration von der antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin und der antifaschistischen Linken Berlin gegeben, die unter dem Motto stand, gegen das Kriegsmassaker des Staates Israel. Und auf dieser Demonstration haben sich eben, also kam es sehr wohl zum Aufruf des Judenmordes. Dort gab es Beteiligte der sogenannten Grauen Wölfe, das ist eine türkisch-faschistische Organisation. Und auch von diesem wurde sich in keiner Weise distanziert. Worauf man hier achten muss, und da sind dann auch zwei weitere Beispiele noch gleich zu nennen, ist eben diese fehlende Sensibilität gegenüber dem Antisemitismus und diese krasse Bereitschaft, in solchen Fällen, wo es um den Israel-Gaza- und Israel-Palästina-Konflikt geht, diese antisemitischen Ressentiments abzuspielen und wie die abrufbar sind. Das sind zwei Sachen, die miteinander korrelieren. Da gibt es dann zum Beispiel eben am 17. Mai eine Synagoge in Worms, die gebrannt hat, die in Brand gesteckt wurde, wo es eine kleine Gegendemo gab, von der kaum einer was weiß, von der wüsste ich nicht mal, wenn sie nicht in der Jungle World erwähnt wurde, weil sie eben keine überregionale, weil niemand überregional davon Kenntnis genommen hat. Und da sieht man halt, wie wenig da Sensibilität besteht für so ein antisemitisches Vorgehen und gleichzeitig aber eine große Bereitschaft ist, Israel zu kritisieren und diese Israel-Kritik auch in antisemitische Ressentiments und vor allen Dingen dann auch Ausfälle und Übergriffe übergehen zu lassen.
Mhm. Ja, fällt mir ein, also heißt er Wolfgang Benz, das ist ja einer der bekanntesten Antisemitismusforscher, hat ja schon längst den israelbezogenen Antisemitismus als Problemlage der Gegenwart ausgemacht. Das geht wahrscheinlich an solchen Leuten vorbei. Ich habe selber auch in Leipzig so gedacht, jetzt kommen sozusagen die wieder in Fahrtwasser, die sich so an abstrakten Dingen, an Dingen, die weit weg sind, abarbeiten können und ihr antiimperialistisches Weltbild dort präsentieren können. Vor so einem Hintergrund einer doch negativen Stimmung gegen Israel, sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch in der Linken. Habt ihr denn irgendwie, hast du oder haben Leute, mit denen du zusammen Politik machst, Ideen, wie man jetzt einen Kontrapunkt weitersetzen kann?
Also es gibt derzeit noch keine konkreten Vorhaben, über die man jetzt schon sprechen könnte oder von denen ich wüsste. Was auf jeden Fall wichtig ist, und das möchte ich wirklich betonen, ist, dass die Leute sich Gedanken machen müssen, in welcher Form man gegen solche Sachen vorgeht. Wie man am Mittwoch gesehen hat, besteht eine hohe Gefahr für israel-solidarische Personen, die solche Demos kritisieren wollen. Die Gewalt, also die Hemmschwelle zur Gewalt zu greifen, ist da scheinbar sehr, sehr niedrig. Wobei ich das nicht pauschalisieren möchte, aber die Vorfälle, die es bisher gegeben hat, zeigen das. Dass die Möglichkeit, ich finde, man muss selbst für sich entscheiden, ob man solche Aktionen blockieren möchte oder ob man sie kritisch begleiten möchte. Tatsache ist, beides stellt eine Gefahr für sich selbst dar. Und davor kann man sich am besten schützen, wenn man sich in irgendeiner Form organisiert, wenn man sich an organisierten Formen beteiligt. Was nicht heißt, dass jemand, der nicht organisiert ist, diese Kritik nicht üben kann oder so. Er sollte es auch tun. Worüber man sich auch immer bewusst sein sollte, ist auch, dass es auch bereits rechtliche Konsequenzen gezeigt hat. Also es gab 2009 in Duisburg den Fall, wo die Israel-Fahne abgenommen wurde, beziehungsweise wo eine Frau eine Israel-Fahne alleine am Rande gezeigt hatte, die dann im Nachgang zu 300 € Geldstrafe verurteilt wurde, weil sie mit dieser Israel-Fahne dort eine unverhältnismäßig gefährliche Situation erzeugt habe. Dieses Urteil wurde nachträglich aufgehoben. Der Polizeipräsident von Duisburg hat auch die Konsequenzen zu tragen gehabt für dieses Vorgehen. Das heißt, es ist bisher nicht zu den Fällen gekommen, aber man muss sich bewusst sein, dass sowas immer auch als Störung einer öffentlichen angemeldeten Kundgebung, einer genehmigten Kundgebung gewertet werden kann. Da muss man sich selbst entscheiden, wie viel einem das eigene Ziel wert ist. Mir wäre es das immer und man muss sich auf solche Sachen vorbereiten. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und es sind schon die nächsten rostigen Dampfer in den Häfen bereit, die eine weitere Flotte quasi möglich machen sollen. Also auch diese Überlegungen gibt es. Und gerade angesichts der mangelnden Kritik zum Beispiel anderer Länder, die ja auch immer mal wieder Schiffe aufbringen auf internationalem Gewässer, also auch gerade diese einseitige Kritik an Israel, zeigt, dass auch bei anderen Staaten diese Bereitschaft dafür da ist und dass vor allen Dingen bei der Türkei und bei Griechenland diese Bereitschaft dafür da ist, diese Fragestellung der israelischen Souveränität weiterhin zu betreiben und auch das weiterzuführen. Und wenn es da wieder zur Auseinandersetzung kommt, dann hoffen wir das Beste unter den zu erwartenden Ausfällen oder Aktionen, die darauf antworten werden.
Ja.
Mir fällt noch in Zusammenhang mit der Mediendarstellung ein, dass es, ich weiß nicht, ob das noch schon am Mittwoch war oder erst am Donnerstag, dass vor allem, ich nenne es mal in der Blogosphäre, also im Netz gab es solche Sachen wie, ich weiß nicht, Israel hat auf Flickr.com, einem ja, Imageboard, sage ich mal, Fotos der beschlagnahmten, gesicherten Waffen ja eingestellt und es ging ganz schnell dann die Runde durch. Ich habe es auf jeden Fall auf dutzenden Blogs dann so in derselben Minute gesehen, dass diese Fotos gefälscht sein sollen, weil, das würde zu weit, weil hinterlegte Dateidaten bewiesen haben sollen, dass sie aus dem Jahr 2003 und 2006 stammen. Und das war natürlich im Endeffekt sehr einfach zu erklären, warum das so ist. Aber diese Information wiederum war dann doch eher, sagen wir mal, selten in den Blogs zu lesen. Also die haben es dann so schwer noch dahin geschafft, wieder reingeschafft. In dem Zusammenhang fällt mir dann auch ein, das ging dann auch weiter, dass hier, guckt euch an, es gibt von Israel Apps und Widget, mit denen man so automatisiert sozusagen auf Blogs aufmerksam gemacht wird, wo was Israel Kritisches geschrieben wird. Die Tatsache, dass es das genauso für die USA etc. gibt, solche Apps und Widgets, wurde halt nicht erwähnt. Und dann, aber das, jetzt kommen wir wirklich wahrscheinlich ein bisschen weit, gab es ja auch den Fall beim Grand Prix Eurovision, wo Israel keine Punkte an Deutschland gegeben hat und man konnte sozusagen live bei Facebook und Twitter so sachliche Kommentare lesen wie die scheiß Juden wieder, irgendwie, die raffen es ja immer noch nicht etc. So. Und vielleicht dann so, gibt's eigentlich jetzt von Israel oder von offizieller Seite abseits von dem Botschafter sozusagen jetzt ein abschließendes Statement schon oder zu dem Vorfall oder wird darüber noch diskutiert oder kann man dazu schon was lesen?
Also was es explizit jetzt bis zu diesem Zeitpunkt gibt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe bisher von solch einem Statement noch nicht gehört. Ich glaube, das ist auch noch nicht möglich. Die ganzen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Es gibt zu den einzelnen Anfragen, wie zum Beispiel der unabhängigen Untersuchung, wird auch noch debattiert und so. Die Untersuchungen müssen ja auch erst noch stattfinden. Wenn, also egal von wem sie dann am Ende durchgeführt werden, aber sind definitiv noch nicht abgeschlossen. Was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass bei aller Berichterstattung immer wieder so bestimmte Motive auftauchen, wie zum Beispiel, das wäre eine einseitige Berichterstattung, wenn sie Israel in Schutz nimmt. Wenn Bilder auftauchen, die Israel in Frage stellen, verbreiten die sich massiv und ganz schnell. Ganz oft werden so Opfergeschichten abgerufen, wenn man zum Beispiel auf Spiegel Online liest, dass Deutschland glücklich sein kann, dass die deutschen Beteiligten der Flotte heil zu Hause angekommen sind, dass es zwar einen Verletzten noch gäbe, der werde aber, da kümmert sich quasi unser Außenminister persönlich drum. Wenn solche Motive abgerufen werden, dann ist da ganz klar, mit welchem Ziel man daran geht, dass man da wirklich auch diese Bereitschaft zur Vorverurteilung des israelischen Vorgehens ganz klar anspricht. Und wie gesagt, mit abschließenden Statements, denke ich, werden wir noch ein paar Tage warten müssen. Auf jeden Fall sollte man es aufmerksam beobachten und auch gerade was den Antisemitismus im Zusammenhang mit diesen Netzwerken sozusagen angeht, kann ich nur darauf hinweisen, dass man immer die Möglichkeit hat, sowas quasi zu reporten, also die Betreiber darüber zu informieren und dass es also keine vertane Zeit ist, solche Sachen zu machen. Das ist immer wichtig. Solche Personen können gesperrt werden. Und wer quasi sich in der Lage fühlt, dort die Diskussion zu führen, sollte mit diesen Beteiligten auch immer Diskussionen suchen. Insofern sie sich diskussionsresistent zeigen, kann man sie ja immer noch quasi melden. Aber du hast vollkommen recht, die Positionen, die da bezogen werden, sind wirklich unterirdisch.
Okay, das Thema wird wahrscheinlich uns weiter beschäftigen, wird relevant bleiben an die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht der Hinweis, haltet die Augen offen. Vielleicht kommen ja auch noch Veranstaltungsangebote von der israel-solidarischen Seite. Für morgen sind bundesweit Kundgebungen angekündigt, die gegen Israel und für die Befreiung Gazas quasi in diese Richtung gehen. Wir wissen nicht, ob in Leipzig auch was stattfindet, aber wer was bemerkt, sollte sich vielleicht reflektiert dort in die Spur machen und das begleiten.
Es gibt auf jeden Fall in Berlin in der nächsten Woche Samstag, soweit ich weiß, eine Demonstration zur Solidarität mit Israel. Mhm. Und das lässt sich auch ganz schnell im Internet finden. Und die haben auch ein Forum, die auf andere Demonstrationen, die stattfinden, von denen ich jetzt die exakten Termine nicht weiß, hinweisen in mehreren deutschen großen Städten. Ich glaube, in Hamburg gibt es auf jeden Fall auch eine, wo das Thema ja angesichts der Vorfälle im Zusammenhang mit dem B5 und des Zeigens des Films Warum Israel ja auch schon einiges blicken lassen. Da kann man sich auf jeden Fall informieren und die Sachen sind da und möglicherweise auch in Leipzig. Okay. Demnächst.
Alles klar. Wir danken dir.
Danke auch. Ja, vielen Dank.
Und einen schönen Abend noch.
Ja, tschüss.
Tschüss.